Heute unterteile ich die beiden Geschichten mal in zwei Teile. Macht ja auch Sinn und man kann sich jede Folge einzeln anhören. Vielleicht ist das etwas einfacher, dann kriegt man auch besseren Einstieg in Geschichte Nummer 2. Jetzt geht es also los mit Phaeton. Phaeton, so erzählten sich die Leute, war der Sohn des Sonnengottes Helios. Aber er musste bitter darunter leiden, dass seine Mutter eine Erdgeborene war, denn die Menschen, unter denen er lebte, wollten nichts wissen von seiner überirdischen Abstammung. Sie spotteten. Pff, du prahlst mit einem himmlischen Vater, den du selbst niemals gesehen hast. Wer weiß, ob du nicht von ganz dunkler Herkunft bist und besser dran tätest, gar nicht von deinem Vater zu reden. Und als Klimäne seine Mutter für ihren Sohn und seine göttliche Geburt eintrat, da musste sie zum Spott noch harte Beschimpfungen erdulden. Phaeton wollte solche Schande nicht länger ertragen. »Ich will Klarheit«, rief er entschlossen und machte sich auf, den Vater zu suchen. Er wollte Helios, seinen göttlichen Vater, selbst um Antwort bitten. Wie staunte der Jüngling, als er die Königsburg betrat. Auf herrlichen Säulen, schimmernd von gleißendem Gold und feurigem Karfunkel, ruhte der Palast. In glänzendes Elfenbein war der Giebel eingefasst und die mächtigen Doppeltore leuchteten in Silberglanz. So sehr blendete die strahlende Lichterfülle Phaetons Augen, dass er nicht näher zu treten wagte. Staunend starrte der Jüngling von fern auf die Wunderpracht. Der göttliche Thron, auf dem Helios saß, war mit glänzenden Smaragden geziert. Zu beiden Seiten des Sonnengottes stand sein Gefolge: der Tag, der Monat, das Jahr, die Jahrhunderte und die Horen, die Göttinnen der Jahreszeiten. Da stand der junge Frühling im Blütenschmuck, der Sommer mit dem Kranz aus Ähren. Es standen rebenbekränzt der Herbst und der eisige Winter in schneeweißem Haar da. Helios, dessen Augen nichts entgehen kann, hatte den Jüngling längst erspäht. »Was führt dich zu mir?« rief er. »Was suchst du in der Burg deines Vaters, mein Sohn Phaeton?« Die Antwort kam zögerlich. »O, du strahlendes Weltenlicht, Vater Helios, wenn du mir erlaubst, dich so anzusprechen, in schwerer Herzensnot nahe ich dir.« »Na, so sprich, mein Sohn. Ich muss in harten Zweifeln leben, ob du wirklich mein Vater bist, Helios. Und Spott und Beschimpfung der Mitmenschen muss ich auf mich nehmen. Gib mir doch ein Zeichen als Unterpfand, göttlicher Vater, ich bitte dich, damit man mich als deinen echten Sohn gelten lässt und ich mich nicht länger mit Zweifeln zu quälen brauche.« So sprach Phaeton. Da legte sein himmlischer Vater die Strahlen ab, die rings sein Haupt umleuchteten, und hieß ihn näher treten. Herzlich schloss er den Sohn in seine Arme. »Niemals werde ich dich als meinen Sohn verleugnen, denn es ist alles wahr, was Klimäne gesagt hat. Damit dir aber jeder Zweifel schwinde, sprich einen Wunsch aus. Er wird dir erfüllt werden. Ich gelobe es dir, bei Styx, dem Fluss der Unterwelt, bei dem die Götter schwören.« Der Vater hatte kaum seine Worte beendet, da bat ihn Phaeton um den Sonnenwagen. »Vertrau mir deinen Wagen an, deinen Sonnenwagen und die geflügelten Pferde.« Oh, da bereute Helios, solchen Schwur getan zu haben. Dreimal, viermal schüttelte er sein erlauchtes Haupt und rief: »Mein Sohn, deine Bitte hat mich zu Torheit verleitet. Oh, könnte ich mein Versprechen doch ungeschehen machen. Alles würde ich dir zugestehen, nur nicht diesen Wunsch. Lass dir abraten, Sohn. Das kann nicht dein ernster Wille sein. Was du in deinem Unverstand verlangst, geht weit über Menschenkräfte. Und dabei bist du ja noch ein Knabe. Nicht einmal die anderen Götter, ja, selbst Zeus nicht, der Donnerer, der über alle Götter herrscht, vermag solche Aufgabe zu meistern. Denn niemand außer mir kann auf der feuersprühenden Achse des Wagens stehen. Helios redete voll Besorgnis auf den Sohn ein. Lass dich belehren, Phaeton. Steil beginnt der Weg, den mein Wagen machen muss, und nur mit Mühe zwingen ihn meine Pferde am frühen Morgen, obwohl sie doch noch ganz frisch sind. Hoch über die Himmelskuppel führt dann die Bahn. Oh, Phaeton, selbst mich packt oft schreckliche Furcht, und mein Herz zittert vor Angst und Grauen, wenn ich aus der schwindelnden Höhe auf das Meer und die Erde unter mir herabblicke. Die letzte Wegstrecke ist abschüssig. Da gilt es, Gewalt über die Zügel zu haben. Selbst Thetis, die liebliche Tochter des Meergottes, die mich dann in ihre Fluten aufnimmt, ist immer wieder voll Furcht, ich könnte in den Abgrund stürzen. Du weißt, dass das Himmelsgewölbe mitsamt der Sternenwelt im ewigen Wechsel kreist. Bedenkst du auch, dass ich dieser Bewegung entgegenfahren muss? Wie wolltest du solcher Gewalten Herr werden, wenn ich dir den Wagen überließe? Unendlich Schweres würde dir außerdem entgegentreten. Vermöchtest du wohl, meine wilden Rosse zu meistern, die glühendes Feuer aus ihren Nüstern stoßen? Kaum mir wollen sie gehorchen, wenn die hitzige Wut sie packt. Aber Phaeton wollte sich nicht überzeugen lassen. »Soll mein Geschenk dir denn den Tod bringen?« fuhr Helios in seiner Erregung fort. »Phaeton, mein lieber Sohn, lass ab von deiner Forderung, solange noch Zeit ist. Ein sicheres Unterpfand willst du, um wirklich als mein Sohn zu gelten? Ich geb dir, was du willst. Nur lass ab von deiner Bitte. Sieh mein Antlitz an, wie leiderfüllt es ist. Ach, könntest du mir ganz ins Herz sehen und alle Vatersorgen nehmen. Blick um dich, Phaeton, blick über Meer und Land. Was sich deinen Augen bietet, du darfst es dir wünschen, keine Bitte soll dir versagt sein. Der Sohn stand immer noch reglos und sprach kein Wort. Da begann der Vater von neuem. Phaeton, lass dich doch überzeugen. Es ist keine Ehre, was du forderst, sondern eine Strafe, die dir furchtbares Verderben bringen kann. Aber Phaeton blieb unbelehrbar. Bittend hing er dem Vater am Hals. Da sprach Helios: Also gut, es sei. Ich habe es ja bei der Styx geschworen. Er nahm den Sohn bei der Hand und führte ihn zum Sonnenwagen, den Hephaistos in unübertrefflicher Arbeit geschaffen hatte. Golden war die Achse, golden die Deichsel, golden die Radnabe. Die Speichen waren aus Silber. Mit herrlichen Edelsteinen war das Geschirr verziert. Phaeton trat vor das Wunderwerk und betrachtete es mit staunenden Blicken. In diesem Augenblick rötete sich der Himmel. Eos, die Morgenröte, öffnete ihr Purpurtor und die rosenerfüllte Vorhalle. Langsam wichen die Sterne vom Himmelsrund. Als letzter folgte ihnen der blinkende Morgenstern.
»Spannt die Rosse an!«
befahl der Gott nun den geflügelten Horen. Wie schwer wurde ihm dieser Entschluss, aber es galt jetzt keine Zeit mehr zu versäumen. Seine Dienerinnen erfüllten den Befehl des Gottes, führten die feuersprühenden Tiere von ihren Krippen weg, wo sie sich an der Götterspeise Ambrosia erquickt hatten und legten ihnen die herrlichen Zäume an. Helios nahm einen Krug mit heiliger Salbe und bestrich sorgfältig das Gesicht seines Sohnes.
»So wirst du der glühenden Flamme widerstehen können«, sagte er.
Um das Haupthaar legte er Phaeton seinen Strahlenkranz. Bittere Seufzer entrangen sich seiner Brust, als er den Sohn voll Besorgnis mahnte. »Phaeton, noch ein väterlicher Rat. Nimm nicht die Stachelpeitsche, umso mehr aber gib Acht auf die Zügel, denn die Rosse rennen in solchem Ungestüm, dass sie schwer zu halten sind. In weiter Krümmung zieht sich die Bahn. Du wirst deutlich die Wagenspuren erkennen. Weder Himmel noch Erde vermögen zu viel Sonnenhitze zu ertragen. Darum lass den Wagen nicht zu tiefen Lauf nehmen oder zu hoch emporklimmen. Steigst du zu hoch, so verbrennst du das Himmelsgewölbe. Kommst du der Erde zu nahe, so gerät sie in Brand. Halte dich auf dem goldenen Mittelweg. Doch nun genug der Worte. Ich muss einem gütigen Geschick überlassen, wie es dich führen will. Auf nun, die finstere Nacht entflieht. Wir haben keine Zeit zu versäumen. Die beiden standen vor dem Sonnenwagen. Nimm die Zügel zur Hand, Phaeton. Oder wenn du noch umzustimmen bist, tu es bitte nicht, mein Sohn. Bleib auf dem festen Boden und sieh ab von deinem törichten Wunsch. Überlass mir die Aufgabe, der Welt das Licht zu schenken. Aber der Jüngling hatte sich in seinem Eifer schon auf den Wagen geschwungen. Und nun stand er oben und glückselig die Zügel führen zu dürfen, winkte er dem Vater, der voller Unmut dastand, seinen Dank zu. Ungeduldig stießen die vier geflügelten Rosse an die Schranke und wieherten in den Morgen hinein, dass ihr feuersprühender Atem die Luft erfüllte. Die Meeresgöttin Thetis, die ja Phaetons Großmutter war, ahnte nichts vom Schicksal des Enkels, als sie die Tore öffnete. Unendlich breitete sich die Himmelsweite vor den Augen des Jünglings aus. In wildem Flug stürzten die Rosse dahin und zerteilten die Morgennebel, die vor ihnen auf dem Weg lagen. Da merkten sie schnell, dass das Gefährt nicht die gewohnte Schwere hatte und auch das Joch ungewohnt leicht war. Schon kündigte sich das Unheil an. Wie Schiffe auf dem Meer schwankend hin und her geworfen werden, wenn sie die Last nicht richtig führen, so schoss der Wagen von der üblichen Last befreit in wilden Sprüngen durch die Luft und schleuderte hin und her, als sei er führerlos. Die Rosse wurden immer verwegener und verließen die ausgefahrenen Spuren ganz. Phaeton zitterte in wilder Angst. Wie sollte er die Zügel führen? Welchen Weg sollte er einschlagen? Wie sollte er die Rosse bändigen? Er war ganz und gar ratlos. Und schon begann die furchtbare Hitze Unheil zu bringen. Phaeton blickte vom Himmel hinunter auf die Erde, die sich tief, tief unter ihm ausbreitete. Da ergriff ihn lähmende Angst. Hätte ich doch niemals nach meines Vaters Rossen verlangt. So ging es ihm durch den Sinn. Hätte ich doch niemals von meiner Ahrenabstammung gewusst und niemals die verhängnisvolle Bitte ausgesprochen. Doch nun war es zu spät. Was sollte er tun? Er wandte den Blick zurück. Da lag eine unendliche Strecke der Himmelsbahn hinter ihm. Aber mehr noch breitete sich vor ihm die Weite der Himmelskuppel aus. Was sollte er nun beginnen? Phaeton starrte nach vorn. Er wagte nicht, die Zügel zu lockern, aber er hatte auch nicht die Kraft, sie anzuziehen. Wie sollte er die Pferde anrufen, der doch nicht einmal ihre Namen wusste? Entsetzen hielt den unglücklichen Phaeton gefangen, als er so durch das Weltall an den Sternenbildern vorbeigezerrt wurde.
Und nun verließ ihn jegliche Überlegung. Von kaltem, heißem Grauen gepackt, ließ er die Zügel fahren. Das war das Ende. Als die Zügel die Pferderücken berührten, verloren die Tiere jegliches Maß. Nun verließen sie ganz ihre Bahn, stürzten durch die Lüfte in unbekannte Gebiete und jagten, wohin ihre entfesselte Wut sie trieb. Jetzt stießen sie an die Fixsterne. Dann rissen sie den Wagen auf abschüssigen Pfaden in die Tiefe und brachten ihn in bedrohliche Nähe der Erde. Und dann geschah der verhängnisvolle Zusammenprall. Das feurige Gespann jagte in eine Wolkenschicht hinein, dass sie sogleich in hellen Flammen aufloderte. Schon griff der glühende Strom auf die Berggipfel über und versenkte sie. In tiefen Rissen klaffte die Erde auf, dass alle Säfte vertrockneten. Alles Grün war dahin. Das Laub der Bäume schoss brennend in die Höhe und das Holz der Stämme bot den rasenden Flammen willkommene Nahrung. Weithin loderten die Saatfelder. Mit unermesslicher Kraft wälzte sich die Feuerglut durch das Land. Da sanken blühende Städte in Schutt und Asche. Ganze Länder mit allen Menschen, die dort wohnten, kamen ums Leben. Die Wälder, die Felder, die Berge, alles verbrannte. Fassungslos starrte der unglückliche Phaeton in das Wüten der entfesselten Elemente, die er doch selbst gerufen hatte. Kein Platz auf der Erde schien von dem Feuerbrand verschont. Wie sollte er selbst die Glut der höllischen Flammen ertragen? Wie aus dem Innern einer Feueresse stieg die Hitze zu ihm empor und raubte ihm den Atem. Glühende Asche wurde hochgewirbelt und erfüllte die Luft zum Ersticken. Schon fühlte er, wie der Wagen unter seinen Füßen zu glühen begann. Längst hatte er jede Richtung verloren. Die geflügelten Rosse rissen ihn, ganz wie sie wollten, durch den unendlichen Raum. Damals, so heißt es, damals trocknete Libyen zur Wüstenlandschaft aus. Der Erdboden klaffte in wilden Rissen auf, dass das Licht bis in die Unterwelt drang und die Abgeschiedenen in wilden Schrecken versetzte. Das Meer trat so weit von den Ufern zurück, dass hohe Berge auf seinem Grund auftauchten. Die Wasserbewohner, die Fische und die Delfine suchten angstvoll die Tiefe. Und die Meeresgötter, so wird berichtet, verbargen sich verstört in ihren Höhlen. Poseidon, der Beherrscher der Fluten, hob die Arme über die Wellen. Selbst ihn zwang die furchtbare Glut, in die kühle Wassertiefe zurückzukehren. Phaeton wurde inzwischen von den erbarmungslosen Rossen weiter durch das Himmelsrund geschleift. Da sprang die Glut auf seine Haare über und jäh stand er in lodernden Flammen. Noch hielt er sich einen Augenblick aufrecht, dann wurde er in rasendem Wirbel durch die Lüfte geschleudert. Wie ein Komet sauste der brennende Körper durch das Himmelsall. Ohnmächtig musste Helios das Schicksal des Sohnes miterleben. In unermesslicher Trauer verhüllte der Gott sein Haupt. Fern der Heimat nahm ein mächtiger Strom den Toten in seinen Wellen auf und wusch ihm die glühende Asche vom Antlitz. Mitleidige Nymphen des Flusses gruben ihm ein Grab und bestatteten Phaeton, der seine Verwegenheit so grausam hatte büßen müssen. Ja, das war die Geschichte von Phaeton. Ich danke euch fürs Zuhören und denke noch einmal darüber nach, wie in Gottes Namen VW auf die Idee gekommen ist, der Name Phaeton wäre ein guter Name für ein Automodell. Ja, kann man mal drüber nachdenken. Bis dann. Tschüss.